Der Schattencoach. Dein Podcast für mentale Stärke, für Nachhaltigkeit und Visionen. Starte jetzt in deine werteorientierte Zukunft mit Petra Richard.
Petra, gibt es eigentlich Menschen, die mehr Glück haben als andere?
Ja, die gibt es ganz sicher. Ich glaube, jeder von uns kennt in seinem Umfeld Menschen, die regelrechte Glückskinder sind, und Menschen, denen folgt das sprichwörtliche Pech auf dem Fuße. Das gibt es tatsächlich. Es gibt Glückskinder.
Ich bin gespannt, ob ich eins bin.
Ganz sicher.
Ich glaube, manchmal weiß man es gar nicht, oder? Weiß man es immer? Es ist immer so eine Frage, ob man sich damit wirklich beschäftigt oder ob man alles positiv oder eher negativ sieht.
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage der Selbstreflexion, weil Menschen, die eher eine negative Informationsverarbeitung haben, also eher ein bisschen pessimistischer sind, die sehen das ja nicht unbedingt als pessimistisch an. Das ist für sie ja normal. Während Glückskinder ja immer davon ausgehen, dass das sowieso irgendwie immer gut gehen wird. Ja, und von daher auch für das Glück resonanzfähiger sind.
Das wird eine spannende Folge, die wir heute unter den Themenschwerpunkt gestellt haben. Flow, das Geheimnis des Glücks. Lass uns vielleicht zunächst einmal auf die Glücksboten blicken. Gibt es sowas eigentlich? Kann man irgendwie das medizinisch erklären?
Naja, also bei den Glücksboten gibt es ganz bestimmt den Lottomann, der die Millionen mitbringt. Das wäre auch ein Bote.
Absolut.
Aber es geht natürlich auch klar darum, was passiert bei uns in unserem Gehirn. Also welche Botenstoffe, welche Transmitter, die Neurowissenschaft hat da natürlich ganz viele Worte dafür, sind aktiv, während wir in einem glücklichen Zustand sind. Oder was macht uns glücklich? Und da gibt es zwei, die sehr wichtig sind. Das ist das Serotonin und das Dopamin. Das sind zwei Botenstoffe, die einen Gefühlscocktail in uns auslösen, der von Glück und Glücksgefühl geprägt ist.
Ich finde ganz spannend, du hast drei Kurzthesen aufgestellt, die wir gerne mal aufgreifen wollen, mit denen ich mich vorher nie so intensiv beschäftigt habe, aber die einen sehr schnell zum Nachdenken bringen. Eine klare Botschaft von dir ist: Rechne mit Glück. Das ist was, worauf ich noch nie geachtet habe. Also damit zu rechnen, ob ich irgendwie einen glücklichen Moment habe. Was meinst du damit?
Naja, es gibt die selbsterfüllende Prophezeiung. Das ist etwas, das wir aus der Psychologie oder aus der Kommunikation heraus kennen, dass Menschen, die diese Sweet Anticipation, also die so eine Erwartungshaltung davon haben, dass ihnen Glück begegnet, für Glück einfach viel resonanzfähiger sind. Das hat was damit zu tun, dass unser Gehirn einen Aufmerksamkeitsfokus setzt auf alles Schöne, auf glückliche Umstände, auf glückliche Menschen, auf glückliche Situationen oder auf gelungene Situationen. Und weil wir unseren Aufmerksamkeitsfokus daraufhin lenken, sind wir dafür resonanter. Wir nehmen das eher wahr als unglückliche Situationen.
Das nächste Thema, da finde ich mich total wieder. Man wird zu etwas eingeladen und denkt sich, ach, weiß nicht, habe ich da heute Lust zu oder soll ich wirklich dahin fahren? Und das geht einem, glaube ich, ganz oft so. Du sagst ganz konkret, sagt ja zu solchen Situationen. Warum?
Weil wir dadurch aus unserer Komfortzone herausgenommen werden. Wir neigen ja dazu, eher die Dinge zu tun, die uns angenehm sind. Und wir können gar nicht vorher wissen, ob das jetzt unangenehm ist oder nicht. Es kann sein, dass das Glück gerade dort hinter der Einladung lauert, die wir möglicherweise lieber abgelehnt hätten. Das Glück ist etwas, das springt uns an. Das kommt aus den Büschen, das kommt aus der nächsten Kurve heraus, aus der nächsten Begegnung heraus, ohne dass wir das wissen wollen. Denn diese glücklichen Zufälle und Fügungen, die entstehen. Und deswegen ist es gut, wenn wir grundsätzlich eine innere Akzeptanz haben und sagen, ja, ich mache das jetzt.
Und weißt du, wie es mir bei 80% der Dinge dann geht? Wenn ich es dann doch getan habe, kommt danach der Klassiker. Mensch, war doch schön, ne? Das beobachtest du auch oft, glaube ich, oder? Dass die Menschen im Nachhinein sagen, Mensch, stell dir mal vor, ich hätte es nicht gemacht, dann hätte ich den oder den Menschen nicht getroffen, die Situation nicht erlebt. Also im Nachgang sind wir meistens froh, dass wir etwas getan haben, ne?
Ja, das ist so. Also glückliche Menschen oder die diese Glückskinder, wenn wir die so nennen wollen, die natürlich auch erwachsene Glückskinder sind, man hat so den Eindruck, die sind immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und begegnen den richtigen Menschen. Und klar, es ist oft ein Bruchteil von Sekunden, der über unser Leben entscheiden kann. Es sind glückliche Fügungen, aber je resonanter wir dafür sind, für diese Momente sind und je eher wir zu dem Leben und zu dem, was auf uns zukommt, ja sagen, desto häufiger werden wir die Erfahrung machen, wie du auch festgestellt hast, dass wir sagen, hey, das war gut, dass ich da gewesen bin, sonst hätte ich diesen Menschen nie kennengelernt oder hätte diese Situation nie erlebt. Mhm. Also von daher ist dieses innere Ja eine gute Haltung zum Leben.
Und jetzt sagst du noch was, du sagst, schreibt es auf, das, was euch passiert. Warum ist das wichtig? Sind nicht die Gedanken im Kopf die wichtigsten?
Doch, klar, die Gedanken im Kopf sind natürlich ganz wichtig. Allerdings steuern wir auch nicht immer alle Gedanken, die bei uns im Kopf sind. Und wir sollten auch nicht jeden Gedanken glauben, der bei uns durch den Kopf geht. Was wir allerdings schneller schon mal vergessen, ist, in wie vielen Situationen wir schon Glücksmomente erlebt haben. Ein Freund von mir, das ist ein Niederländer, der hat mir erzählt, dass er sich das zur Gewohnheit gemacht hat, bevor er morgens aufsteht, dass er 3 oder 5 Situationen sich überlegt, für die er glücklich ist, bevor er überhaupt einen Fuß aus dem Bett setzt, um sich immer wieder darüber bewusst zu werden, wie viele Glücksmomente er hat. Und das kann bei kleinen Dingen anfangen, das kann, wenn wir jetzt sehen, was auf der Welt wieder so los ist, kann es auch schon die warme Dusche sein, auf die man sich gleich freut, oder dass die Katze da ist oder dass der Garten draußen schön ist. Also es können kleine Dinge sein, dass man gesund ist, dass einem nichts wehtut. Wirklich so 5 kleine oder 3 kleine Momente bewusst wahrnehmen und sich das verinnerlichen. Das hat einen anderen Effekt auf den Tag und wie man dem Tag begegnet.
Ist das auch ein Stück weit ein Problem unserer Zeit, dass wir glauben, dass wir nur mit den ganz großen Dingen glücklich sind, dass aber die kleinen Dinge sind, die genauso prägend sind? Also wenn ich jeden Morgen aufstehe und endlich darauf warte, dass ich im Lotto gewinne, dann bin ich schnell ein todunglücklicher Mensch, wenn es normal läuft. Wenn ich aber verstehe, dass die kleinen Dinge auch glücklich machen, dann hilft mir das, glaube ich, oder?
Ja, ich denke schon. Also die Kunst ist ja, mit dem glücklich zu sein, was wir haben und was uns zur Verfügung steht. Denn wenn wir damit nicht glücklich werden und sind, dann werden wir auch mit etwas mehr nicht glücklich sein. Das ist etwas, dem laufen wir hinterher. Aber es geht ja wirklich darum, im Moment glücklich sein zu können. Und das können die kleinen Dinge sein. Es sind oft die kleinen Dinge im Alltag und im Leben. Und das Bewusstsein dafür, das verlieren wir einfach sehr schnell. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir eine ganz andere Lebensweise haben als Menschen vor 200 Jahren beispielsweise. Wir haben sehr, sehr viele Eindrücke, die wir jeden Tag verarbeiten müssen. Wir sind ständig unterbrochen von WhatsApps, von E-Mails, von allen möglichen Segnungen der Informationstechnologie einerseits, aber andererseits verlieren wir dafür den Fokus manchmal für das Wesentliche. Und das Wesentliche spielt sich eben immer nur jetzt ab.
Ich habe etwas sehr Spannendes gelesen. Unser Geburtsrecht ist es, glücklich zu sein, aber auch unsere Pflicht. Das finde ich sehr interessant. Was meinst du damit?
Das ist einerseits eine philosophische Frage. Das heißt also, dass alleine als Mensch inkarniert zu sein, wenn man diesen Gedanken verfolgen kann, als Mensch inkarniert zu sein und leben zu dürfen auf diesem wundervollen Planeten, ist ein Geschenk. Und Glück ist wirklich unser Geburtsrecht. Das ist das, so wie sich das Leben ist pure Freude. Was allerdings auch damit einhergeht, ist, dass wir bei jedem Recht auch Pflichten haben. Und diese Pflichten bedeuten, dass wir erst einmal lernen dürfen, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Also welche Rahmenbedingungen brauchen wir? Wenn ein Zebra im ewigen Eis ist, dann wird das nicht glücklich werden, hat das die falschen Rahmenbedingungen. Genauso ist es bei den Menschen auch. Also wir brauchen Rahmenbedingungen und die müssen wir kennen, diese Rahmenbedingungen, um glücklich zu sein und uns selbst damit zu versorgen. Also uns selbst einfach so gut kennenzulernen, um zu wissen, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Es ist niemand anderes, der das tun muss. Das ist etwas, das müssen wir selbst herausfinden.
Aber manchmal gibt es Momente, da macht mich schon ein Stück Schokolade glücklich oder eine Yogastunde. Ist das auch okay?
Ja, klar ist das okay. Natürlich ist das okay, weil in Schokolade stecken eben auch diese Botenstoffe drin. Also es sind Inhaltsstoffe da, die auch unseren Glückscocktail im Kopf wieder neu mischen. Also Schokolade macht glücklich. Das ist so, Kaffee natürlich auch. Es hat so eine vitalisierende Wirkung. Und bei Yoga ist es so, dass diese jahrtausende alten Asanas, die durch den Körper durchgehen, also diese Bewegung, die Konzentration, die Atmung, die einzelnen Asanas, sich wirklich ausdrücken in, ich werde konzentrierter, ich werde fokussierter, mein Atem fließt anders und irgendwann setzt auch dann dieses Glücksgefühl an. Es ist ähnlich wie beim Joggen, wenn man dieses Runner's High hat, genauso geht es beim Yoga auch. Also es ist oft so, dass man nach der Yogastunde mit einem seligen Lächeln aus dieser Stunde herausgeht und voller Glück ist, dass man gar nicht so unbedingt in Worte fassen kann.
Ja, oder das Gefühl eben, wie du sagst, nach einer Runde Joggen. Ne? Vorher sträubt man sich mit allem, was man hat. Man findet viele Gründe, warum es nicht stattfinden sollte. Und wenn man es tut, denkt man sich plötzlich, okay, noch 3-mal laufen und ich könnte einen Halbmarathon machen. Das wird schon irgendwie funktionieren.
Genau so.
Lass uns jetzt heute mal ganz konkret auch über das heutige Thema sprechen. Flow, das Geheimnis des Glücks. Dahinter steckt ja etwas. Was steckt genau dahinter, hinter Flow?
Also Flow ist ein Phänomen, das erforscht wurde von einem Kroaten. Der Mann hat einen schwierigen Namen, der heißt Mihalji, das geht ja noch, also so ähnlich wie Michael. Und der Nachname heißt Csikszentmihalyi. Und dieser Kroate hat sich sehr intensiv damit beschäftigt, was denn überhaupt dieses Phänomen Flow ist. Flow ist ein Zustand der Seinsvergessenheit. Also es ist ein Moment, in dem wir die Zeit vergessen. Das kann man zum Beispiel erleben, wenn Kinder spielen und ganz in ihrem Spiel aufgehen, dann ist das so ein Moment. Bei vielen Erwachsenen ist es aber auch so, dass sie so sehr in ihrem Tun aufgehen, dass es gar nicht mehr um das Ergebnis letztendlich geht, sondern dass das Tun an sich schon eine helle Freude ist. Und das ist dieses Phänomen Flow, das der Csikszentmihalyi erforscht hat. Dieses Phänomen ist etwas, das ganz besonders und ganz besonders interessant ist, weil dadurch ganz viele Prozesse in unserem Körper sich verändern. Also na klar, Serotonin und Dopamin, also diese Glücksbotenstoffe sind wieder sehr aktiv. Aber physiologisch passiert ganz viel, dass die Atmung sich verändert, dass der Herzschlag sich normalisiert und einpendelt, dass wir also aus Stressmomenten herauskommen, also in einen wirklichen Flow kommen. Es ist so, dass wir sogar sagen können, dass Alterungsprozesse sich verlangsamen und es sehr gut ist für uns Menschen, immer mehr in dieses Flow-Phänomen hineinzukommen.
Wie schaffen wir das? Wie kommen wir da rein?
Flow braucht auch Rahmenbedingungen. Das ist das, was dieser Forscher auch mit herausgefunden hat. Also es geht zum Beispiel darum, dass die Aufgabe, die wir gerade ausführen, dass die so angemessen ist, dass wir uns ein bisschen strecken müssen, um diese Aufgabe zu erreichen, aber grundlegend über die Kompetenzen dazu verfügen. Das heißt also, die Aufgabe sollte uns nicht überfordern, aber bitte auch nicht unterfordern. Sonst kommen wir in so einen Moment rein, der ist langweilig, der Boarding. Und das ist genauso kontraproduktiv wie eine Überforderung.
Wie wichtig ist in solchen Momenten das Gefühl, immer die Kontrolle zu haben? Müssen wir die manchmal auch abgeben oder sollten wir die versuchen, immer zu behalten?
Also ganz wichtig ist natürlich auch, dass wir keine Angst vor Kontrollverlust haben grundsätzlich. Es geht eben dabei, also wenn wir von dem Phänomen Flow sprechen, geht es darum, dass wir die Situation kontrollieren können. Dass wir also wissen, dass unsere Fähigkeiten dazu ausreichen, diese Situation gut im Griff zu haben.
Das klingt unheimlich spannend, aber es ist doch etwas, wo man aufgezeigt bekommt, man muss mit vielen Dingen im Leben einfach sehr bewusst umgehen, um sie auch richtig zu verstehen, oder? Weil in unserem Alltag passiert ja vieles automatisch oder ohne, dass wir uns Gedanken machen und dann hat unser Unterbewusstsein ganz viel Zeit, ganz viel zu tun. Müssen wir bewusster leben? Ist das wichtig?
Es ist so, dass vieles von den ganz alltäglichen Anforderungen, die an uns herangetragen werden, per Autopilot laufen. Und das ist ja auch gut so, weil wir würden verrückt werden, wenn wir alle sensorischen Eindrücke und alle Informationen permanent auswerten müssten. Das heißt, vieles läuft auf Autopilot. Andererseits ist es aber so, dass durch diese vielen Informationen, die auf uns einprasseln, eine gewisse Überfrachtung da ist und wir wirklich wieder bewusster in den Moment hineinkommen sollten. Also das Bewusstsein für den jeweiligen Moment wieder haben. Ich habe ein Beispiel von einer Klientin, die ich hatte im Coaching. Die Dame war beruflich unglaublich engagiert, also hatte, glaube ich, unglaublich viel zu tun. Beim ersten Termin kam sie rein, hatte nicht nur ein Mobilfon, es waren zwei Mobilfone dabei und eins klingelte ständig während des Coachings. Irgendwann habe ich sie mal gefragt, ob sie es mal ausschalten könnte. Und es ging ihr darum, dass sie eine bessere Work-Life-Balance haben wollte. Und dann hat sie mir erzählt, was sie alles beruflich macht. Und ich habe gesagt, okay, gibt es denn irgendetwas, wo sie sich wohlfühlen, wo sie glücklich sind, wo sie sagen, da das ist so ein Setting, in dem fühle ich mich wohl, weil dann fällt es mir als Coach leichter, den Menschen in einen annähernd entspannten Zustand zu bringen, um dann nochmal mit ihm zu arbeiten. Ja, sagt sie, sie geht gerne wandern. Ich sage, super, okay, dann machen wir die nächste Sitzung draußen. Das heißt, wir gehen ein Stück wandern, nicht zu anspruchsvoll, aber schon nicht einfach nur ein Spaziergang. Und dann sagte ich zu ihr, ich habe eine Aufgabe für sie. Dann sagt sie, ja, welche? Na, zu Beginn des Weges habe ich ihr dann 5 kleine Kieselsteine gegeben und habe gesagt, die nehmen Sie bitte in die rechte Hand oder stecken Sie in die rechte Tasche. Und jedes Mal, wenn Sie auf dem Weg etwas Schönes finden oder Ihnen ein Gedanke kommt oder Sie irgendwas wahrnehmen, dann wechseln Sie ein Steinchen von rechts nach links, entweder in die linke Hand oder in die linke Tasche. Und am Ende des Weges, waren vielleicht so 5 oder 6 Kilometer, tauschen wir uns dazu aus. Ach, sagt die Frau Richard, geben Sie mir mehr Steine, geben Sie mir mehr Steine. Ich sage, natürlich, ich kann noch mehr Steinchen haben, kein Problem. Und dann ist sie losgestürmt. Und so nach 50, 60 Metern sagte sie, Frau Richard, Entschuldigung, sagen Sie, was war nochmal die Aufgabe? Und ja, es war Wahnsinn. Und das ist so, dass Menschen wirklich in einer Bewusstlosigkeit tatsächlich sind und immer denken, ich muss noch mehr und ich muss noch weiter und ich muss noch machen. Aber die Wahrnehmung für den eigenen Körper, für die eigene Seele, für Momente der Überforderung oder Unterforderung, die nehmen wir nicht mehr wahr.
Was macht das mit den Menschen im Coaching, wenn du ihnen den Spiegel quasi vorhältst oder wenn du ihnen genau das aufzeigst? Erkennst du dann sofort, dass sich da etwas tut bei dem Menschen, dass er ins Nachdenken kommt, dass er vielleicht wirklich es schafft, auch das zu verändern, den Blick auf das Leben, auf die Dinge?
Es ist, also da sind wir gerade bei so einem Punkt, der im Coaching immer sehr sensibel ist, weil wir Menschen mögen ja gar nicht so sehr gerne auf unsere Schwächen oder unsere Fehler aufmerksam gemacht werden, weil irgendwie werden wir dann, fühlen wir uns teilweise ertappt und haben es vielleicht doch nicht so gut im Griff, wie wir wollen. Und dann kann schnell so ein Verweigerungsmoment kommen beim Klienten oder bei der Klientin. Es geht eigentlich eher darum zu sagen, hey, guck doch mal, ne? Fällt dir gerade was auf? Also wie bei dem Beispiel mit der Dame, die dann sagte, hey, ich glaube, ich überfordere mich und das tue ich nicht erst seit gestern, das tue ich schon eine ganze Weile. Also dieses Spiegelvorhalten hat eher so etwas von freundlich wertschätzend zu tun. Manchmal muss man natürlich auch mal die Dinge ganz krass beim Namen nennen, das ist dann auch geht unvermeidlich, aber es hilft. Das ist dieser Moment des blinden Flecks, den wir sonst nicht wahrnehmen und das sind Momente, in denen Menschen dann erkennen, hey, das ist tatsächlich so und das ist nicht immer ein schöner Moment, aber ein sehr hilfreicher.
Kannst du Menschen vom äußeren Eindruck her einschätzen, ob sie glücklich sind oder nicht? Das finde ich total spannend. Ist aber, glaube ich, unglaublich schwer, oder? Oder hast du immer direkt so ein Gefühl, wenn dir jemand gegenübertritt, das ist ein Mensch, der grundsätzlich glücklich ist?
Also glückliche Menschen haben schon das, was man so unter einer positiven Ausstrahlung versteht. Glückliche Menschen müssen nicht laut sein. Es gibt ja auch ein leises Glück. Es gibt ja Menschen, die tragen sowas in sich, nur sind sehr in der Balance. Man kann das schon erkennen. Aber viele, viele Menschen heute probieren eben einfach durch eine grundsätzlich positive Haltung etwas zu vermitteln, also eine Stärke zu vermitteln. Das, die Franzosen sagen, die Zähne zeigen, also diese Grise les dents, ne? Das heißt, so dieses breite Siegerlächeln, ja, und immer sehr positiv und sehr strahlend und sehr vital zu sein, das kann auch aufgesetzt sein. Das kann also auch eine Maske sein, die ein Mensch trägt. Und man kann, ich denke immer, wenn man einem Menschen tief in die Augen schaut, dann kann man schon sehr gut erkennen, ob jemand glücklich ist oder nicht. Aber auch das täuscht, weil Menschen, die gerade etwas erlebt haben, was sie ja aus der Bahn geworfen hat, können keinen Augenkontakt halten. Das ist sehr schwierig. Also man braucht schon ein bisschen Gefühl dafür und ein bisschen Einfühlungsvermögen, um das zu erkennen. Aber ich glaube, ein vor Glück strahlender Mensch, genauso wie ein vor Glück strahlendes Kind, das können wir grundsätzlich alle ganz gut erkennen.
Wie wichtig ist positive Psychologie gerade für das Coaching?
Sehr wichtig. Es gab in der Vergangenheit, also in den Zeiten, als die Humanpsychologie begründet wurde, gab es ganz viele unterschiedliche Richtungen, die eigentlich eher darauf abgezielt haben, die Schwächen eines Menschen zu therapieren. Und im Coaching ist es so, dass wir von der positiven Psychologie ausgehen. Da gibt es jemand, der Begründer der positiven Psychologie ist. Und da geht es ganz gezielt darum zu sagen, hey, du als Mensch, du hast Fähigkeiten, du hast Kompetenzen, du hast Stärken und die entwickeln wir weiter. Es geht nicht darum, auf die anderen Seiten zu schauen, sondern es geht darum, dass wir wirklich gucken, was ist schon alles da und darauf konzentrieren wir uns und darauf setzen wir den Fokus. Und das ist gut, weil wir da sehr ressourcenorientiert arbeiten können und in jedem Coaching ist es sehr wertvoll, in einen ressourcevollen Zustand zu kommen. Und das gelingt uns leichter, wenn wir Kompetenzen oder Fähigkeiten oder Stärken, die uns bekannt sind, weiter stärken und weiter aufbauen. Und die positive Psychologie ist etwas, das ich als sehr wertschätzend und konstruktiv empfinde. Und das hat im Coaching sehr viel bewirkt in den letzten 20, 30 Jahren.
Manchmal kann man ja auch von anderen Menschen lernen, vielleicht sogar von anderen Ländern. Du hast das glücklichste Land der Welt mitgebracht. Warum ist das so? Warum ist dieses Land so glücklich und wie heißt es?
Das ist ganz verrückt, das stimmt ja. Und zwar heißt es Bhutan. Das Land Bhutan gilt als das glücklichste Land weltweit. Und es hängt damit zusammen, dass es vier Parameter gibt, die in Bhutan eine große Rolle spielen. Und das Bruttoinlandsprodukt wird quasi in Glück gemessen. Und es wird jährlich auch durch eine Bewohnerbefragung, durch eine Einwohnerbefragung wird es immer wieder getestet, ob die Menschen das noch so wahrnehmen. Und diese vier Kriterien sind beispielsweise auch das Natur und Spiritualität. Das hört sich vielleicht komisch an, aber den Menschen ist das, dieser Begriff der Nachhaltigkeit, den wir ganz oft in unserem europäischen Sprachgebrauch nutzen, sehr wichtig. Soll heißen, dass der Einklang mit der Natur und dass die Natur geschützt wird, dass die Ressourcen geschützt werden, spielt dort eine große Rolle. Auch sowas wie Gesundheit und Selbstbestimmung spielt da eine große Rolle. Also es wird sehr viel darauf Wert gelegt, auf Nahrung, auf einen gesunden Lebensstil. Und offensichtlich ist es so, dass in Bhutan die glücklichsten Menschen leben.
Ich würde total gerne mal in Bhutan in Social Media reinschauen und mal schauen, was das mit Kommentaren und mit all dem macht. Weil man sich ja manchmal schon fragt, mein Gott, was ist da in dieser Welt eigentlich zum Teil los, wo sich Menschen, die sich gar nicht kennen, beschimpfen oder beurteilen oder was auch immer tun. Petra, zum Abschluss die für heute wichtigste Frage. Bist du ein glücklicher Mensch?
Ja, ich bin ein glücklicher Mensch. Ich hatte auch schon Phasen in meinem Leben, da dachte ich, ich müsste glücklicher sein und habe Dinge getan, die mich dann nicht wirklich glücklich gemacht haben. Und dann bin ich zu dem Moment gekommen, dass ich sagte, ja, mit dem, was ich tue und mit dem, wie es gerade ist, bin ich glücklich. Und damit kann ich sagen, bin ich ein glücklicher Mensch. Ich nehme die Situation immer so an, wie sie sind.
Aber auch das, die Situationen annehmen zu können, wie sie sind, haben viele verlernt. Glück beginnt im Kopf. Wer mehr darüber erfahren möchte, der kann sich gerne an Petra Richard wenden. Infos gibt's unter derschattencoach.de.